je nach Zählart 9 oder 10 Präsidenten in 10 Jahren. Peru ist politisch das, was man ein Sorgenkind Südamerikas nennen könnte. Am Sonntag hat das Land nun erneut gewählt und das Ergebnis markiert voraussichtlich einen deutlichen Rechtsruck. In die Stichwahl im Juni zieht mit einiger Wahrscheinlichkeit die konservative Keiko Fujimori und vermutlich ein weiterer Kandidat aus dem rechten Lager. Es ist aber noch einiges unsicher zu diesem Zeitpunkt. Doch die Wahl war von Pannen und Vorwürfen überschattet. In Lima konnten Zehntausende nicht abstimmen, weil schlicht das Material fehlt. Wir sprechen heute darüber, ob diese Wahl die ersehnte Stabilität bringt oder das Land nur noch tiefer in die Krise stürzt. Bei mir im Gespräch ist nun unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer aus seiner Wahlheimat Peru. Hallo Alex.
Ja, hallo, ich grüße dich ganz herzlich.
Alex, zunächst ganz grundsätzlich, wie bedeutsam sind diese Wahlen für das Land? Geht es da um alles oder nichts? Oder einfach mehr um die Frage, wer jetzt für die nächsten paar Monate Präsident Nummer 10 oder 11 oder was auch immer ist, bevor dann 11 oder 12 kommt?
Also diese Wahlen sind ganz entscheidend für Peru, und zwar jetzt nicht mal in erster Linie um diese Links- und Rechtsfrage. Es scheint hier, dass sich dieser Rechtstrend, den wir ja in ganz Südamerika beobachtet, dass der sich auch in Peru fortsetzt. Aber das Land Peru befindet sich seit 10 Jahren wirklich in einem politischen Chaos. Du hast es schon erwähnt, wir hatten 10 Präsidenten, und wenn man weiß, was die Figur des Präsidenten hier, die ist eben sehr zentral, was das bedeutet, dann ist das einfach eine riesige Instabilität. Das System wurde jetzt ein bisschen verändert. Wir haben jetzt auch einen Senat, wieder ein Zweikammersystem. Es gibt ein verstärktes Majorzwahlsystem. Also es gibt eine große Hoffnung, sagen wir mal so, dass wir hier wieder ein bisschen Ordnung in dieses politische System bringen. Wie schlimm es eigentlich steht um die Institutionen in Peru, das hat man jetzt gerade auch bei diesen Wahlen gesehen. Nicht am Montag wurden 2 Chefbeamten des Wahlbüros der Wahlbehörde verhaftet wegen Korruptionsverdacht. Ein Strafverfahren wurde eröffnet gegen den Chef des Wahlbüros. Es kam wirklich zu massiven Unregelmäßigkeiten. Das zeigt sich eben, du hast es auch erwähnt, Zehntausende von Bürgern konnten überhaupt nicht oder erst verspätet abstimmen, und so etwas derartiges hat es bislang wirklich noch nie gegeben, und das zeigt eben auch, in welch miserablen Zustand sich die politische Klasse, die Verwaltung in diesem Land befindet.
Mein letzter Zwischenstand ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Dame im Feld, Fujimori, und Rafael López Aliaga, beide etwa mit gleich viel Prozent, aber offensichtlich sind da noch weitere Leute im Spiel, man kann wirklich im Moment gar nicht mehr sagen.
Ja, ja. Also was ich nicht bezweifle, dass Keiko Fujimori, die Tochter von Alberto Fujimori, das ist so diese große Figur in Peru, Rechtspopulist, der Peru wirklich mit recht autoritären Maßnahmen in den 1990er Jahren wieder auf Kurs brachte, das Land liberalisierte. Keiko ist seine Tochter, und die hat auch im Wahlkampf immer wieder auf ihren Vater verwiesen, war am Grab ihres Vaters jetzt noch kurz vor der Wahl. Also dass Keiko Fujimori in die Stichwahl kommt, das bezweifelt hier niemand. Der Abstand ist auch zu groß, und sie ist die einzige Politikerin, die wirklich im ganzen Land Stimmen gemacht hat. Damit ist sie aber noch lange nicht gewählt. Keiko Fujimori tritt jetzt schon zum 4. Mal an in 20 Jahren. Also wir haben Präsidialwahlen alle 5 Jahre. Und sie kam immer in die 2. Runde, und ihr Gegner hat immer gewonnen. Also es gibt auch ein sehr starkes Anti-Keiko-Wahlverhalten. Oder es gibt viele, die würden auch übrigens im rechten Lager lieber einen Linken wählen als Keiko Fujimori. Und das hat auch mit ihrem Charakter zu tun. Sie hat wirklich einen sehr schwierigen Charakter und ist auch mitverantwortlich für das politische Chaos, das zurzeit in Peru herrscht. Aber die große Spannung ist jetzt eben, wer kommt in die Stichwahl? Wer kommt gegen diese Frau, die schon 3-mal, und es wäre jetzt das 4. Mal in die Endrunde kommt? Wer tritt nun gegen sie an? Und da haben wir Rafael López Aliaga. schon in den Umfragen war er der Favorit. Das ist ein sehr konservativer Kandidat. Also er kommt eigentlich aus einer Allianz zwischen Opus Dei, also die ganz rechten Katholiken, und Evangelikale. Also die sind sehr konservativ. Also es ist nicht eine rein religiöse Allianz, aber es ist wirklich dieses Seltsame, dass sich da eigentlich Evangelikale und konservative Katholiken zusammengefunden haben. Und auf der anderen Seite haben wir den Überraschungssieg, eigentlich den hat kaum jemand vorausgesehen, oder nicht Sieger, aber auf Platz 3 mit einem knappen Rückstand ist Jorge Nieto. Jorge Nieto, der ist so von der gemäßigten Linken, so ein, man nennt sie hier in Peru Los Caviares, also die Kaviar-Linke. Das sind die Linken, die zwar den Sozialismus predigen, aber eben auch gerne Kaviar essen. Also dieses Rennen ist für mich noch offen um diesen zweiten Platz, um diese Stichwahl. Das ist so etwa das Panorama.
Fujimori wird das als rechtspopulistisch wahrgenommen. Aliaga ist ein Mann, der eine harte Hand gegen Migranten fordert und auch mal Gefängnisse im Dschungel bauen lassen will. Beide kommen offensichtlich gut an. Hat das damit zu tun, dass in Peru zum Teil kriminelle Banden ganze Regionen übernehmen oder Mordanschläge Alltag sind? Wünschen sich Peruaner eine harte Hand?
Also die harte Hand, das versprechen alle, von links bis rechts. Und wir haben ein Kriminalitätsproblem. Also wenn man sich auch diesen Wahlkampf angeschaut hat, wir hatten ja insgesamt 35 Kandidaten und das war wirklich schwierig, da eine Wahl zu treffen. Ich bin selber auch Peruaner, ich habe das Prozedere also auch durchgemacht. Es ist einfach unmöglich, auch diese Wahlzettel mit 35 Kandidaten und 35 Parteien, und musst ja dann die Parlamente auch noch wählen. Also diese harte Hand gegen Kriminelle und gegen Korruption und so, das haben alle versprochen. Das, was diese Politiker erzählen, also gerade in Peru, ja, das sind eigentlich alle Populisten. Bei López Aliaga und Fujimori weiß man zumindest, also die sind jetzt, würde ich mal sagen, Trump-freundlich, die werden Peru auf US-Kurs bringen. Jorge Nieto von der Linken und der andere, sagen wir, die gemäßigte Linke, und Roberto Sanchez von der radikalen Linken, die werden dann eher auf Anti-US-Kurs, Anti-Trump-Kurs gehen. Also ich würde das eher so formulieren. Aber bezüglich der Kriminalität und so, da sind die Aussagen bei allen Parteien etwa gleich. Und alle versprechen eine harte Hand und niemand glaubt ihnen das wirklich.
Eine weitere Besonderheit von Peru ist, dass der Weg sehr oft vom Präsidentenpalast direkt ins Gefängnis führt. Fast jeder Ex-Präsident der letzten Jahre ist dann hinter Gittern gelandet. Ja. Kann denn unter solchen Voraussetzungen, auch unter einem solchen großen Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Politik, überhaupt Vertrauen zurückkehren, egal wer gewinnt?
Das ist eben das große Problem, nicht? Dieses Land, und das hat man eben jetzt auch bei diesen Wahlen gesehen, ist völlig zersplittert. Eigentlich Keiko Fujimori ist die einzige Kandidatin, die wirklich über das ganze Land hinweg überall Stimmen machen konnte. Die andere politische Bewegung, die das auch schaffen kann, ist die marxistische orthodoxe Linke, aber die kommen bestenfalls auf 10% der Stimmen. Es fehlen politische Parteien, die in der Bevölkerung verwurzelt sind und die auch jetzt über die ganze Nation verteilt sind. Dieses Chaos braucht wirklich langfristige Reformen. Das große Problem ist wirklich auch, dass Peru durchdrungen ist von der organisierten Kriminalität. Und diese organisierte Kriminalität ist bis tief in die Verwaltung und die Regierung hinein, also wie ein Krebsgeschwür, und auch eben in die politischen Parteien, die von diesen kriminellen Banden mitfinanziert werden. Das ist vor allem ein Problem auch in den Landgebieten, vor allem in den Anden, wo die großen Bergbaufirmen sind. Der Bergbau, das ist das Rückgrat der peruanischen Wirtschaft. Und hier sieht man nun auch wirklich eine katastrophale, der Schaden, der die Entwicklungshilfe und all diese NGO, die linken NGO, die immer gegen diese großen Bergbauunternehmen mobilisiert haben und diese Bergbauunternehmen, also Glencore und Co., zum Teil auch verdrängt haben aus Peru. Und nun sind kriminelle Banden nachgerückt. Der illegale Bergbau, der illegale Raub Bergbau, der überhaupt nicht mehr kontrolliert wird und der jetzt eben in diesen Gegenden, in diesen Bergbaugegenden die Kontrolle übernommen hat, dann dürfen wir nicht vergessen, Peru ist der zweitgrößte Kokainexporteur der Welt. Man sieht zwar nicht viel davon, aber eben weil auch die Politik, die sind von diesen kriminellen Banden durchdrungen, die arbeiten sehr diskret. Das wird ziemlich schwierig sein, da wieder Ordnung in dieses Land zu bringen. Und das Verrückte ist, dass es ökonomisch funktioniert es eigentlich recht gut. Es ist alles ziemlich chaotisch. Die Infrastruktur ist miserabel, weil der Staat einfach versagt. Aber die Ökonomie brummt eigentlich immer in Peru. Und das hat eben auch mit dieser illegalen Wirtschaft zu tun, die einfach alles andere als nachhaltig ist. Da ist natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass eine Keiko Fujimori, die halt den Ruf ihres Vaters noch hat, der Alberto Fujimori, also dieser starke Mann mit autoritären Mitteln, hat er in den 1990er Jahren in einer ähnlichen Situation Ordnung geschafft. Und da hoffen jetzt eben viele auf diese Keiko Fujimori, dass die das eben auch schafft, dass die da Ordnung ins Land bringen wird.
Du sagst, die Ökonomie brummt, Peru ist reich an Rohstoffen und auch ein Schauplatz des Wettbewerbs zwischen China und den USA. Wie wichtig ist denn nun der Ausgang dieser Wahl für die internationalen Beziehungen und den Rohstoffmarkt?
Ja, also die internationalen Beziehungen, die waren zum Beispiel jetzt in diesem Wahlkampf in Peru überhaupt kein Thema. Es hat sich alles nur um nationale Themen gedreht. Peru, das ist historisch so. Peru hat immer zwischen den großen Mächten mit beiden Seiten gespielt. Also die haben auch während dem Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA, waren immer irgendwo dazwischen. Und diese Rolle, die hat Peru immer eingehalten. Also jetzt auch mit China und den USA. China ist sehr stark präsent in Peru, aber die Peruaner halten auch immer ein gutes Verhältnis zu den USA. Also Peru, da habe ich jetzt keine Bedenken, ist auch groß genug, das Land, dass es sich nicht vereinnahmen lässt von der einen oder anderen Seite. Peru wird da die Balance halten können. Das große Thema ist hier wirklich, ob es gelingt, diese organisierte Kriminalität, der illegale Bergbau, ganz wichtig, die Raubbaumafia, man kann es nicht genug wiederholen, die von den europäischen NGO, die von der Entwicklungshilfe gefördert wurde, indirekt, wenn auch vielleicht unwissentlich oder aus Dummheit, und eben diese Kokainmafias, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist das große Problem in Peru.
Peru, ein Land am Scheideweg. Am 7. Juni geht es weiter mit der Stichwahl. Aktuelle Einblicke haben wir erhalten von unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.